Ja, bei uns sagt man ja traditionell, in jedem Garten sollte ein Hollerstrauch sein, weil eben man eben die Blüten verwenden kann und eben auch die Beeren, weil es so sehr, weil über das ganze Jahr eigentlich eine Begleitung hat und immer Medizin zu Hause hat. Aber es hat, irgendwie ist dieses Wissen verloren gegangen.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Dass Kräuter bei Alltagsbeschwerden sehr gut helfen können, ist seit Jahrhunderten bekannt. Die Wirkung der Heilkräuter beruht auf Inhaltsstoffen wie ätherischen Ölen, Flavonoiden oder Gerbstoffen, die man sehr gut in Form von Teeaufgüssen zu sich nehmen kann. Tee ist also nicht nur wohlschmeckend und ein Seelenwärmer, er kann auch, je nach Zusammensetzung, ein wirksames Heilmittel sein. Vorausgesetzt Qualität, Konzentration und die Inhaltsstoffe sind hoch genug. Doch woran kann man das als Konsument erkennen? Dr. Melanie Gart ist Ärztin für Allgemeinmedizin und die Stellvertretung der ärztlichen Direktion am Lanzerhof in Lanz. Ihre Schwerpunkte liegen auf der Lanzerhof Kurmedizin und der Homöopathie. Zudem beschäftigt sie sich mit der Phytotherapie und wendet sie auch an unseren Gästen an. Heute beantwortet sie mir meine Fragen zu dem Thema der Wirkweise von Tees. Herzlich willkommen, Dr. Melanie Gart.
Lieber Nils, es freut mich sehr, dass wir uns wieder über die heilsame Wirkung von Kräutern unterhalten können. Dieses Mal geht es um unsere neuen entwickelten Teemischungen. Du kannst es sicher bestätigen, der Weg von der Idee zum Produkt war sehr lang, aber jetzt sind sie endlich fertig. Es war auch ein spannender Weg und ich freue mich sehr, dass wir über unsere Teemischungen sprechen können.
Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist ja so, ich war vor mittlerweile 11 Jahren das erste Mal hier im Lanzerhof und das ist eine der ersten Sachen, die man hier sieht und die lustigerweise auch auf Instagram immer sehr viel geteilt werden, ist diese Teebar. Das heißt also, man kommt hierher und hat dann immer so, ich weiß gar nicht, wie viel sind, 6 oder 8 Zapfhähne, wo immer Tees dabei sind. Und dann hat man immer so kleine Schilder dabei, was das jetzt genau für ein Tee ist und auch was für eine Wirkweise er hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war das erste Mal da völlig mit der Auswahl, völlig überfordert. Es ist also die Qual der Wahl, muss man wirklich sagen, die ja wirklich groß ist. Und deswegen komme ich auch zu meiner ersten Frage. Welche Rolle spielt denn der Tee in der Lanzerhofkur?
Ja, die Teesorten, die im Lanzerhof eben angeboten werden, sind im Fein abgestimmt auf die Kur im Lanzerhof. Und wie du auch gemerkt hast, sind unsere Tees eher hell gehalten. Also wir nennen diese blonde Tees. Und eben während der Kur ist eben der ganze Körper auf Entgiftung und Organe werden eben sehr stark gefordert, wie die Niere, die Leber, das Lymphsystem und eben diese besonders zusammengestellten Teemischungen unterstützen eben genau diese Organe bei der Entgiftung. Und blond sind sie aus dem Grund, dass sie eben mehrmals am Tag getrunken werden können, ohne dass man zu einer Überdosierung kommt. Und dass eben eine sanfte Begleitung ist während der anderen Therapiemaßnahmen, die eben auch im Lanzerhof zu tragen kommen.
Auf das Thema Überdosierung möchte ich gleich nochmal eingehen, aber was ich so interessant fand, die wechseln ja auch. Also gerade wenn man dann so seinen Favoriten gefunden hat, ich habe immer sehr gerne die Zitronenmelisse getrunken, dann war der auf einmal dann nicht mehr da. Und das heißt also zum einen, warum wechseln sie? Und zum Zweiten, gibt es da darüber hinaus auch etwas, was mit den Jahreszeiten zu tun hat?
Ja, wir haben ja eigentlich auf die 4 Jahreszeiten abgestimmt. Teesorten, die dann im Frühling mehr angeboten werden oder eben im Sommer, im Frühling und im Winter. Und zum Beispiel im Winter wird eben auch der Bronchialtee angeboten. Also der ist dann wirklich in der Rotation dabei. Und wir haben eben auch in der Rotation zum Beispiel Männertee oder Frauentee. Also manche Tees, wie zum Beispiel der Basentee, wird täglich angeboten. Also sagen wir Basisunterstützung oder der Schlaftee wird täglich angeboten. Und die anderen werden eben Jahreszeiten abgestimmt, werden die eben dann, stehen die zur Verfügung.
Ja. Also was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt, wir sitzen ja hier im Lanzerhof in Lanz und wenn ich jetzt an die Bar gehe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Zitronenmelisse finde?
Also heute wirst du es nicht finden bei uns.
Okay, schade, aber ich werde was anderes finden. Ja. Wie ist es denn grundsätzlich, du hast jetzt gerade schon gesagt, man kann davon auch den ganzen Tag was trinken und sie auch nicht überdosieren, aber ja. Ist das etwas, was man kann? Also da kann man sozusagen auch zu viele Kräutertees zu sich nehmen?
Ja, das ist schon ein wichtiges Thema, dass man eben Kräutertees überdosieren kann. Und wenn man zum Beispiel von einer Sorte immer den gleichen Kräutertee nimmt oder nur von einer einzelnen Pflanze, dann kann es schon in eine Überdosierung kommen. Und deswegen ist wichtig, dass man wirklich auch die Empfehlung auf der Verpackung genau durchliest und das dann nicht häufiger wie 1 bis 2 Tassen. Die steht dann genau dort. Und dann gibt's auch Tees, die zum Beispiel so Entgiftungstees, die man nicht über einen zu langen Zeitraum nehmen soll, wie zum Beispiel nur 6 Wochen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel einen Entgiftungstee über das ganze Jahr nimmt, dann ist natürlich das ganze System ständig über Entgiftung, möchte ausschwemmen. Und dann kann es eben sogar zu einer Dehydrierung kommen.
Ach, das ist ja spannend, weil also ich im Augenblick benutze immer sehr viel so ein Zistus-Tee, also ein Zistuskraut, weil es eben halt viele Antioxidantien und so eine antivirale Wirkung hat. Und wenn ich im Büro bin, zum Glück bin ich nicht jeden Tag da, also zum Glück im Sinne von Überdosierung, dann mache ich mir den meistens. Aber du würdest trotzdem mir schon raten, auch zu wechseln.
Ja, ich meine, der Zistus-Tee, der hat eine besondere Stellung, weil er wirklich sehr immununterstützend ist, antibakteriell, antiviral, du hast das schon angesprochen, und eben auch Schleimhaut unterstützend. Und wenn man da 1 bis 2 Tassen über einen längeren Zeitraum nimmt, denke ich mir, dass das kein Problem ist. Aber ja, wie zum Beispiel entgiftende Tees wie Brennnesseltee, wenn es eben blutreinigend, da kann man wirklich dann drüber hinausschießen. Und das ist, da muss man eben vorsichtig sein.
Vielleicht nur noch ganz kurz von der Definition. Wir reden ja die ganze Zeit hier immer über Kräutertees. Ich glaube, dass vielleicht nicht alle unseren HörerInnen bewusst ist, wo da jetzt die Abgrenzung ist, weil für die ist wahrscheinlich, also für einige, für viele von denen sind natürlich sehr gut informiert, aber vielleicht der eine oder andere ist ja alles das immer Kraut, was man da so reinwirft. Lass uns doch vielleicht mal ganz kurz nur das mal abgrenzen. Wenn ich jetzt so einen klassischen schwarzen Tee, so einen Earl Grey oder sowas, English Breakfast habe, der gehört nicht dazu, würde ich mal sagen.
Also der gehört nicht zu den Tees dazu, die im Lanzer Hof angeboten werden und auch nicht in unserem Shop angeboten werden. Aber natürlich, die ganze Geschichte mit Tee hat sicher mit Schwarztee begonnen und ist koffeinhaltig. Deswegen passt er da nicht dazu zu unseren Kräutertees. Also das ist wirklich eine besondere Form.
Das Gleiche gilt wahrscheinlich dann auch für den Grüntee.
Grüntee ist nur eine andere Zubereitung von den gleichen Blättern wie Schwarztee. Ist natürlich von den gesundheitlichen Aspekt doch empfehlenswerter Grüntee, weil er eben antioxidativ ist und eben auch Stoffwechsel anregend. Also den kann man ruhig einbauen. Schwarztee bin ich eben ein bisschen zurückhaltend und natürlich in vielen Ländern ist Schwarztee jeden Tag dabei. Zum Beispiel in England ist ja auch der Schwarztee da, Chilling. Und muss man gerade aufpassen, weil es eben eher dazu führen kann, dass man eben genau den Effekt, den man im Lanzerhofen haben möchte, dass man täglich auf die Toilette gehen kann, dass das eben dann eher gegenteiligen Effekt hat.
Okay, also ich wollte nur einmal abgrenzen, dass man eben halt sagt, okay, wir reden in erster Linie eigentlich über das, was eigentlich rein definitorisch gar kein Tee ist, weil es gar keine typische Teeblätter sind, sondern wir reden eben halt so, du hast es schon so gesagt, du eben halt sowas wie Brennnesseltee.
Genau, Blütenblätter, genau.
Blütenblätter, ja. Kamille, Zitronenmelisse, ja. Also wir reden eben halt wirklich über echte Kräuter, also das,
über was man Kräuter, wieder, ja, und auch die heilsamen Stoffe, die drinnen sind, die sekundären Pflanzenstoffe, du hast das vorher schon angesprochen, die Flavonoide, die Gerbstoffe, die Polysaccharide, was ganz wichtig sind bei Erkältungstees, weil sie eben die Schleimhaut unterstützen, damit sie sich besser gegen virale Attacken zum Beispiel schützen kann. Das ist natürlich in den Kräutern drinnen. Und beim Schwarztee, da ist im Vordergrund eben die Wirkung von Koffein, von den Teen.
Umso länger ich jetzt in dieser Branche bin, umso mehr spielt eben halt dieses ganze Thema Kräuter auch immer wieder eine Rolle. Und ich habe das ja früher mal so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, naja, es wird schon nicht schaden. So, also gerade wenn man auch so die Wirkweisen dann auf diesen Schildern dann sieht, die eben halt an unseren Tee so dran ist, dann denke ich so, naja, passt schon. So, Hauptsache ich habe ein warmes Getränk. Aber da bin ich jetzt ja bei der richtigen Expertin. Du benutzt es ja tatsächlich richtig in deiner medizinischen Arbeit.
Ja, es wird therapeutisch angewendeter Tee oder begleitend. Gell? Manchmal kann man alleine, zum Beispiel beim Hustentee, so Bronchialtee, wenn es ein leichter Verlauf ist, kann man da ruhig wirklich therapeutisch das einsetzen oder auch begleitend. Gell? Mhm. Und ich finde einfach auch der Aspekt, dass man sich, ich habe das bei meinem letzten Podcast ja schon angesprochen, dass man sich einfach die Zeit nimmt, einen schönen Tee aufkocht und den dann trinkt, das hat ja auch was Heilsames. Und natürlich werden die Inhaltsstoffe therapeutisch auch angewendet. Einfach, wie gesagt, eben die Schleimhaut zu unterstützen, damit eben virale Attacke nicht so stark sein kann. Und
ja, ich finde ja tatsächlich, was du sagst, ich meine, die grundsätzliche Tatsache, dass man auch etwas überdosieren kann, spricht ja eigentlich schon dafür, dass eine Wirkung da sein muss.
Ja, ich habe da ganz ein interessantes Beispiel, das ist mir selbst passiert mit meinem Sohn. Der hat einen Husten gehabt und Halsschmerzen. Und ich habe einen Gurgel-Halstee zu Hause gehabt. Und bin dann weggefahren und habe gesagt, bring den. Und dann war das ein Gurgeltee. Also es war ein richtiger Gurgeltee und er hat dann getrunken. Und das war so stark von den Inhaltsstoffen her, dass der Gastritis entwickelt hat.
Oh Gott.
Also das ist wirklich, also man muss schon vorsichtig sein und auch immer an der Packung lesen, ob es wirklich zum Trinken ist oder zum Gurgeln ist, gell, wofür die Anwendung ist. Also das war für mich sehr eindrücklich.
Ich finde, Packung ist ein gutes Stichwort. Das heißt, man kriegt ja mittlerweile auch in guten Hotels morgens am Frühstücksbuffet auch schon irgendwie sowas, wo einfach mal so drauf steht, Kräutertee. So, das ist dann häufig gar nicht mal so genau definiert, zumindest nicht auf diesem kleinen Blättchen. Aber das ist ja nicht der Anspruch, den wir haben an unsere Tees hier. Das heißt also, was zeichnet die Tees aus, die der Lanzerhof hier verwendet?
Ja, unsere Tees zeichnet aus, dass sie eben Apothekerqualität haben, dass eben der Hersteller wirklich auch drauf schaut, wo kommt das Produkt her, also weil eben ganz wichtig ist, dass der Boden, wo die Kräuter wachsen, dass der nicht verunreinigt ist, dass da keine Mikroorganismen sind und natürlich dann auf die Art und Weise, wie es weiterverarbeitet wird, wie es getrocknet wird. Und wir waren ja beim Hersteller unserer Tees und vor Ort und haben das auch gesehen, es war sehr spannend. Und da haben wir eben den Vergleich von einem Kamillentee im Teebeutel von einem Drogeriemarkt zu dem Tee von Apothekerqualität. Und das war einfach 101, also vom Geruch, vom Geschmack, von der Farbe. Also da sieht man wirklich, und eben der von Drogeriemarkt war auch Bio-Qualität. Und trotzdem war da ein riesengroßer Unterschied. Und das hat wirklich nach Kamille, so wie man es eben früher zu Hause, wenn man es getrocknet hat, so hat es dann auch geschmeckt. Und da ist ganz wichtig, dass eben der Hersteller vom Tee wirklich auch auf die regelmäßige Qualitätskontrollen macht und eben auch wirklich vor Ort schaut, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie sind Verunreinigungen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, man will ja dann im Zweifelsfall, wenn man denkt, man tut sich was Gutes mit dem Tee, nicht auch noch wieder was Schlechtes dann damit.
Ja, eben, dass man
dann
Pestizide drinnen hat oder irgendwelche Mikroorganismen. Und darum ist schon wichtig, dass man schon auf die Qualität des Tees achtet.
Ich fand das ganz interessant. In der Vorrecherche habe ich jetzt auch so eine Begrifflichkeit damit gefunden, die sogenannte Arzneibuchqualität, wo dann eben festgelegte Standards eben halt tatsächlich definiert sind. Yeah. Und kannst du mir ein bisschen mehr sagen? Also was können da so Standards sein?
Ja, Standards zum Beispiel, dass nicht verrieben wird, sondern dass die ganze Blüte verwendet wird und eben die Blätter auch nicht zu klein gehackt sind. Und eben auch die Trocknung und auch eben der Herkunft. Das sind so Standards und auch die Mischungen, wie das Verhältnis ist unter den verschiedenen Kräutern, die dann im Kräutertee vorkommen.
Okay, spannend. Und du hattest es einmal schon mal kurz erwähnt, auch so dieses ganze Thema der ätherischen Öle. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich an ätherische Öle denke, denke ich eher an so kleine Duftöle, die man sich so in irgendwelche Lampen reinmacht oder sonst irgendwie was. Aber auch die sind in Kräutern drin.
Die sind auch in Kräutern drinnen und entfalten eben durch den Tee oder durch das Aufgießen können sie sie dann auch entfalten und haben dann auch ihre heilsame Wirkung.
Und heilsam sind eben halt dann wirklich sehr unterschiedlich. Also du hast es so angesprochen, gerade so bronchialen Erkrankungen, finde ich, liegt es ja sehr naheliegend. Aber zum Beispiel, du hast ihn schon einmal erwähnt, den Basentee, den es bei uns immer gibt, wo ich mich dann frage, was macht denn der Basentee?
Der Basentee ist immer eine wichtige Säule während der Kur. Die Inhaltsstoffe eben sind so zusammengestellt, dass man eben auch, eben wie vorher angesprochen, die Organe, die eben für die Entgiftung wichtig sind, unterstützt. Das ist zum Beispiel der grüne Hafer, ist zum Beispiel harntreibend und schleimlösend. Und man hat auch eben Ballaststoffe drinnen im grünen Hafer, die sind verdauungsfördernd. Gleichzeitig hat man auch Vitamine und Mineralstoffe drinnen, die eben wichtig sind während der Kur, dass man da gut versorgt ist. Dann sind eben Himbeerblätter drinnen. Himbeerblätter sind wiederum reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Wichtig ist bei Himbeerblätter, das ist mir ganz wichtig, dass ich das erwähne, wenn man einen reinen Himbeerblättertee trinken würde, dass man eben aufpassen sollte in der Frühschwangerschaft, weil es eben frühzeitig Wehen auslösen könnte.
Oh wow.
Ja, es gibt einen Schwangerschaftstee in der Spätschwangerschaft, wo eben Himbeerblätter bewusst drinnen sind, dass der eben wehenfördernd ist. Also, das ist ganz wichtig, dass man in der Schwangerschaft auch immer auf die Inhaltsstoffe des Tees achtet. Dann sind drinnen Brombeerblätter.
Ach, Himbeeren, Brombeeren.
Ja, Mensch. Dass es ein bisschen einen guten Geschmack hat. Nein, sind auch eben die Brombeerblätter sind ganz reich an Antioxidantien, einfach um Radikale, die sich dann lösen während der Kur und eben, die man so aufgebaut hat, im Laufe der Zeit abgebaut werden können und reduzieren auch den oxidativen Stress, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist in der Lanzer Hofkur. Und dann sind auch eben Gerbstoffe drinnen. Gerbstoffe haben einen zusammenziehenden Effekt und können eben auch dann bei akutem Durchfall unterstützend sein. Ja, man soll ja die Balance finden während der Kur, dass man eben schon angeregte Verdauung hat, aber jetzt einen massiven Durchfall möchten wir auch nicht haben. Und eben das Schöne ist eben an den D-Inhaltsstoffen, dass das balancierend ist. Und dann ist noch die Malve drinnen. Das ist eben sehr reich an Schleimstoffen mit ätherischen Ölen eben auch. Und da sind auch wieder Flavonoide drinnen. Und das Zusammenspiel dieser Inhaltsstoffe bewirkt eben, dass eben Schleimhaut schützend und einhüllend ist, gell? Und auch reizlindernd, weil eben während der Kur passieren sehr viele Reiztherapien und eben auch das Bittersalz, das man ja bewusst anwendet, kann auch eine Reizung machen an den Schleimhäuten und dann unterstützt man das sehr sanft, dass man sich eben während der Kur auch wohlfühlt und dass es einem gut geht. Dann ist auch noch Josp drinnen, auch Eisenkraut genannt. Das hat eben auch wieder antivirale und entzündungshemmende Wirkung. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass eben während der Kur oder generell das Immunsystem sehr gefordert ist und auch während der Kur ist das Immunsystem gefordert. Es ist ganz wichtig, auch antientzündlich zu arbeiten. Und viele Patienten von uns haben mit entzündliche Prozesse oder stille Entzündungen. Es ist einfach wieder eine sanfte Unterstützung. Und dann zu guter Letzt der Fenchel. Der Fenchel wird sehr unterschätzt auch. Der hat eben eine gute Wirkung auf die Verdauung. Er wird ja auch schon den Babys gegeben, wenn sie Blähungen haben oder Bauchschmerzen. Aber auch bei Husten kann es wirklich eine sehr gute Unterstützung sein, also schleimlösend. Und aus diesem Grund ist eben bei Erkältungskrankheiten auch sehr hilfreich.
Das habe ich interessanterweise bei einigen Sachen gedacht, wo ich dachte so, Mensch, das sind ja alles positive Eigenschaften, die will man ja auch sonst irgendwie gerne mal haben. Also auch gerade so dieses Magenberuhigen, dieses Schleimbildende etc. Würdest du denn sagen, dass man den Basentee auch außerhalb der Kur gut zu sich nehmen kann?
Ja, aber nicht über das ganze Jahr. Ich habe das vorher schon angesprochen, dass man eben eine Teesorte nicht dauerhaft nehmen soll, aber so unterstützend kann man schon ruhig wieder mal so eine Kur zu Hause, also mit Basentee, dass man so 4 Wochen nochmal das wiederholt und unterstützend, aber eben 4 bis 6 Wochen länger würde ich es nicht machen.
Also man hat das aber ja gerade in der Winterzeit, wo dann irgendwie viele Feierlichkeiten sind, sei es über Weihnachten, Silvester, und wenn man dann danach, gibt es ja dann einige Leute, die im Januar dann sagen, jetzt mach ich mal Detox, einen Monat lang kein Alkohol und ein bisschen weniger essen. Und da kann doch wahrscheinlich dann so ein Tier
auch. Ja, das kann man durchaus machen, ja, dass man einfach nach so einer Phase, wo man einfach den Körper unterstützen möchte, vielleicht beginnt man dann auch wieder mehr Bewegung zu machen oder ein bisschen was zu ändern im Lebensstil und dann ist das eine super Unterstützung.
Okay, also du sagst nur keinen täglichen Basentee.
Über das ganze Jahr würde ich nicht machen, nein.
Okay. Wir sind ja auch jetzt im Augenblick gerade so, im Winter ist ja auch immer ein Stück weit Erkältungszeit und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch immer eine besondere Challenge fürs Immunsystem. Und wir haben ja auch einen Immuntee mit bei uns im Programm. Ich finde ja, einige Sachen, die du jetzt gerade schon genannt hattest, wirken ja auch so, als ob sie gut fürs Immunsystem sind. Was ist denn jetzt anders an dem Immuntee?
Ja, der Immuntee, der ist von der Zusammenstellung bewusst fürs Immunsystem unterstützend. Und eben da ist eben, wie du vorher gesagt hast, das Zistrosenkraut drinnen, das eben antibakteriell ist, antiviral und entzündungshemmend. Und eben dann sind wieder Stoffe drin wie die Berberitzenblüte, die auch wieder antibakteriell schweißtreibend. Oft ist es ganz gut, wenn man einmal ein bisschen schwitzt zu Beginn einer Erkältung, damit eben das Immunsystem angekurbelt wird. Und dann ist auch zum Beispiel der Ingwerwurzel, gell, das ist wärmend, von innen wärmend. Bitterstoffe sind drinnen, Bitterstoffe sind ganz wichtig für das ganze System, auch für den Darm, aber man weiß mittlerweile auch für die Haut ganz wichtig, Bitterstoffe.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Der macht auch noch schön.
Nein, also man ist gerade in der Forschung, gerade gestern habe ich eine Zeitschrift von der Phytotherapie bekommen und da ist man gerade ganz, ganz dran mit der Forschung, Bitterstoffe auch bei der Haut eben anzuwenden, bei Psoriasis und Neurodermitis, weil eben an der Haut Rezeptoren sind für Bitterstoffe und das kann man dann therapeutisch nutzen, also da wird noch einiges auf den Markt kommen, freue mich schon sehr. Mhm. Aber wir verwenden ja auch Tees, wir machen auch mit Tees Umschläge.
Ah, okay.
Das machen wir auch, gell? Also wenn so Hauterkrankungen, da haben wir auch ganz schöne so Umschläge, die man ja morgens und abends macht.
Ach, spannend, spannend. Ich finde immer wieder faszinierend, wie viel Kraft dann doch hinter ist. Also wie gesagt, ich habe es jahrelang immer ein bisschen belächelt und denke dann immer so, wow, das ist ja schon eindrucksvoll. Ist noch was drin im Immuntee?
Ja, Spitzwegerich. Spitzwegerich ist auch wieder schleimlösend. Das ist ein ganz toller Husten unterstützendes Kräuter. Und
das sind alles Sachen, die habe ich noch, also Ingwer habe ich schon mal gehört, aber Spitzwegerich.
Spitzwegerich findet man von Mai bis September an den Wegen. Also das ist wirklich eine Pflanze, die uns eigentlich von Mai bis September begleitet. Und ganz gut ist eben, wenn man selber mal ernten möchte, dass man das im Frühling, also wenn es ganz frisch und ganz viel Energie drinnen hat, erntet und dann trocknet. Und dann kann man es im Winter in eine Teemischung reingeben. Und eben bei uns ist es im Immuntee drinnen. Aber es ist eigentlich eine Pflanze, die uns lang begleitet.
Okay.
Und überall zu finden ist. Aber eben ist interessant. Und die Holunderblüte, die ist natürlich auch wieder stoffwechselfördernd und hat auch positive Effekte bei Rheuma und Gicht. Und man darf nicht vergessen, dass das Immunsystem ja das ganze Jahr nicht nur im Winter gefordert ist. Gell? Und darum ist auch, haben wir es auch in unserer Rotation, findet man es auch einmal im Frühling drinnen.
Das habe ich als Kind tatsächlich immer bekommen. Wenn wir krank wurden, habe ich immer Holundersaft, so heißen Holundersaft habe ich immer bekommen.
Ja,
also nicht
ja.
alleine heißt, aber glaube ich verdünnt so ein bisschen so.
Ja.
Aber das war Teil meiner Kindheitskrankheitsbehandlung sozusagen. Also
ja.
Wenn ich Erkältung oder sonst was war, gab es dann von meiner Oma dann immer heißen Holundersaft.
Ja, bei uns sagt man ja traditionell, in jedem Garten sollte ein Hollerstrauch sein, weil eben man eben die Blüten verwenden kann und eben auch die Beeren, weil es sehr über das ganze Jahr eigentlich eine Begleitung hat und immer Medizin zu Hause hat. Aber es hat irgendwie ist dieses Wissen verloren gegangen.
Aber hatten wir lustigerweise tatsächlich alles, also auch, ich musste lachen, weil bei uns war der Brombeerstrauch auch genau neben dem Himbeerstrauch, wo wir dann als Kinder dann auch immer picken gegangen sind. Aber dass wir die Blätter mal verwendet haben, kann ich mich nicht daran erinnern. Also so,
ja, die werden mehr im Tee verwendet. Die Früchte werden halt von den Kindern gegessen.
Genau. Okay, das heißt also, würdest du dann sagen, den Immuntee kann man dauerhaft trinken oder würdest du auch sagen, also Wechsel ist immer gut?
Ja, Wechsel ist immer gut und unterstützend eben, wie du gesagt hast, im Winter oder wenn Erkältungszeit ist, kann man schon ruhig ein bisschen vorbeugend auch anfangen, damit zu trinken.
Worauf würdest du sagen, sollte man bei der Zubereitung achten? Also kann man da auch was falsch machen?
Bei der Zubereitung ist ganz wichtig, dass man eben frisches Wasser verwendet, also immer frisches Leitungswasser, dass man weiß, dass bei Früchte- und Kräutertee mindestens 100 Grad das Wasser haben soll, wirklich aufkochen lassen. Das ist ja bei Schwarztee und Grüntee muss es ja nicht so heiß sein, das Wasser. Und dass man eben...
Sollte sogar bei Grüntee,
habe ich ja, nicht weniger, so ja, es ja. sollte umso empfindlicher und der Grün und Weißtee sind sehr empfindlich. Sollte eben es keine 100 Grad haben. Und heute habe ich eben, weil eben Tag des Tees war gestern in Österreich, habe ich eben auch einen Artikel gelesen und da war eine Frage eben, warum der Kaffee im Flugzeug nicht schmeckt. Das ist, weil im Flugzeug schon das Wasser bei 90 Grad aufkocht und darum hat er dann nicht so einen guten Geschmack. Das finde ich ganz interessant.
Okay.
Ja. Und ja, optimal wäre natürlich, wenn man die Tasse, die man dann verwendet oder die Kanne, dass man das auch vorwärmt, damit der Tee dann länger warm bleibt. Und wichtig ist auch die Dosierung, gell, dass man eben nicht überdosiert, also dass man zum Beispiel wenn man einen offenen Tee hat, dass man einen Teelöffel nimmt für eine Tasse von Tee und eben auch die Ziehzeit ist ganz wichtig. Beim Kräutertee empfehle ich immer zwischen 5 und 10 Minuten. Umso länger man es ziehen hat, umso mehr Wirkstoffe hat man natürlich drin, umso stärker ist der Tee. Also es ist ganz nach dem Bedarf.
Auch diese Woche habe ich wieder einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Haben Sie schon mal über das Land Tirol als Arbeitsstandort nachgedacht? Der Landshof in Lanz ist nicht weit weg von der schönen Stadt Innsbruck und hat daher auch ganz viele tolle kulturelle und kulinarische Möglichkeiten. Schauen Sie doch mal rein unter landshof.com/karriere. Hier finden Sie einige spannende offene Stellen. Ich würde mich sehr freuen, Sie bald als Kollegen begrüßen zu können. Sehr interessant, dass du es so ansprichst mit der Ziehzeit, weil ich bin immer ein Meister da drin, das auch zu vergessen. Also ich habe so eine Kanne, die ich so dann, wo ich dann das Ziehen beenden kann, indem ich den Filter zudrehe. Und es kommt auch das ein oder andere Mal vor, wo dann auch mal der dann, ich sag mal, 20 Minuten oder eine halbe Stunde zieht. Aber ich denke mir immer so, also geschmacklich ist es ja immer so, dass der Kräutertee dann auch sehr verzeiht. Also es ist ja meistens so, dass du ihn immer noch gut trinken kannst. Das ist ja beim Schwarztee
ja, da ist ja nicht nur so. Da ein bis zwei ja Minuten Grün- und Schwarztee.
Ist eher bei ungenießbar.
Ja.
Aber okay, das heißt also Ziehzeit ist tendenziell, also 20 Minuten wahrscheinlich nicht empfohlen, aber bei
5 bis 10 Minuten, also 10 Minuten ist überhaupt kein Thema, ja. Okay. Umso mehr Inhaltsstoffe hat man ja, also wenn einfach die Dauer die Kräuter mehr Inhaltsstoffe entziehen kann, umso länger es zieht. Und ganz wichtig, was ich persönlich als leidenschaftliche Teetrinkerin finde, ist, dass es ein Aufgussgetränk ist. Dass man nicht das heiße Wasser nimmt und dann erst den Teebeutel oder dann erst den Tee hineingibt, sondern wirklich, dass man das heiße Wasser auf den Tee gießt. Mhm. Weil es einfach ganz anders vom Geschmack her ist und die Inhaltsstoffe anders entzogen werden.
Spannend. Das bringt mich ja dann direkt zur nächsten Frage, ob man lieber lose Tees oder Teebeutel haben sollte.
Ja, also wenn eine gute Qualität von Teebeutel spricht, ist beides gut. Gell? Also es ist oft ist es vom Praktikablen her. Gell? Natürlich ist es schön, wenn man zu Hause lose Tees hat, aber wenn man jetzt verreist und einen Teebeutel mit hat und eine gute Apothekerqualität, dann ja, ist da kein großer Qualitätsunterschied.
Okay. Ich hätte jetzt immer gedacht, wenn ich jetzt einfach an so eine Kamille denke, die so eine ganze Kamillenblüte, die geht ja schlecht in so einen Tee.
Ja, aber rein. Eben. Das ist eben beim Apothekerqualität ist das schon drinnen, sind die Blüten, also getrocknete Blüten, aber das ist drinnen, ja.
Mhm. Okay, echt spannend. Und ich bin ja auch jemand, der dann häufig das ein bisschen auch nach dem Geschmack dosiert. Das heißt also, wenn ich jetzt, meine Kanne hat 0,7 Liter jetzt so, die ich immer benutze, und wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Teebeutel reintue, tue ich tatsächlich immer nur einen rein. Mhm. So. Der Teebeutel ist ja aber eigentlich eher für eine Tasse gemacht.
Genau,
so, rein ja. Von der Grundlogik. Das heißt, also mir schmeckt er dann so. Das heißt also für Geschmack gut, für Wirkung wahrscheinlich dann.
Ja, da würde ich also, wenn man Wirkung haben möchte, würde ich es 2 bis 3 Beutel reingeben oder 2 bis 3 Löffel beim losen Tee.
Mhm. Dann erinnere ich noch früher, ich war wirklich relativ früh schon ein begeisterter Teetrinker, damals noch Schwarztee, gerne mit sowas wie Kirschgeschmack oder sowas irgendwie noch so vermixt, aber damit
aromatisiert.
Das sind einfach Jugendsünden, die würde ich jetzt einfach mal abhaken. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich noch, da hatten wir dann immer solche richtig schön aus Metall, solche Teedosen. Da habe ich immer große Freude gehabt, die auch so aufzumachen und dran zu riechen und gerade wenn sie aromatisiert waren und so. Und die klassischen Teedosen spielen in meinem heutigen Leben eigentlich nur noch eine untergeordnete bis eigentlich fast keine Rolle mehr. So. Deswegen, wie wichtig ist es denn eigentlich bei der Lagerung, dass man sie wirklich so trocken und quasi das, wie in dieser Dose lagert?
Das ist für die Qualität des Tees ganz wichtig, dass es eben trocken und lichtgeschützt gelagert wird, weil sonst kann natürlich, kann es doch ein Schimmel sich bilden, wenn es jetzt feucht wird. Und eben auch das Lichtgeschützte. Und deswegen sind ja die Teegläser von uns dunkel gehalten, damit eben das gewährleistet wird.
Okay, das heißt also, das war damals schon richtig.
Und das war schon richtig und das Metall, das ist, also lässt eben kein Licht rein und das kann man gut trocken halten. Also die Lagerung ist ganz, ganz wichtig für den Tee.
Okay, Melanie, die letzte Frage ist ja immer noch mal so ein Tipp für die HörerInnen. So. Und wenn du jetzt mal so sagst, okay, jetzt möchte man so in dieses Kräutertee-Game so ein bisschen einsteigen. Wie würdest du so einen Kräutertee-Tag denn mal so gestalten?
Ja, ich würde jetzt empfehlen, dass man den Teetag mit einem Grüntee startet.
Damit um so ein bisschen wach werden?
Ja, genau, einen Stoffwechsel ankurbeln und eben auch das antioxidative Potenzial des Grüntees zu nutzen. Also wirklich, dass man gleich gut in den Tag startet. Und nachmittags eben dann eine schöne Kräutertee-Mischung, wie zum Beispiel unser Aktivtee mit Zitronengras, Mattetee und Eisenkraut, um einfach sich dann mal zurückzunehmen und den Lärm der Welt für ein paar Minuten um sich zu vergessen. Und abends finde ich schön eine schlaffördernde Teemischung, wie zum Beispiel unser Schlaftee mit Melissenblätter, Hopfen, Johanniskraut, Lavendelblüten und Süßholzwurzel. Das wäre so meine Empfehlung für einen Teetag.
Wunderbar. Also ein Verbraucherhinweis für die HörerInnen. Man findet das alles im Lonzerhof Online-Shop. Kann man diese Tees auch kaufen. Aber grundsätzlich geht es sich ja einfach wirklich darum, die richtigen Kräuter für sich zu finden und mit der richtigen Wirkweise. Und vor allem, im Gegensatz zu dem, was ich eingangs mehrfach gesagt habe, Tee als Heilmittel auch wirklich ernst zu nehmen. Oder?
Ja, so sehe ich das auch.
Dann erstmal
vielen Dank.
Danke für das Gespräch.
Danke dir, Nils.
Hast du einen Lieblingstee?
Mein Lieblingstee Ich wechsle immer wieder. Jetzt habe ich gerade einen wärmenden Kräutertee.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 69 rein. Hier sprechen wir auch mit Dr. Melanie Gatt über das Thema Heilen durch Pflanzen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.